Also es ist mir eine Freude, hier sein zu dürfen. Es ist ein umfangreiches Thema und ich möchte es folgendermaßen beginnen, mit Gottes Gnade. Es war am 24. Januar letzten Jahres. Ich saß etwas entspannt im Flugzeug von Bombay nach Bangalore. Der Interkontinentalflug, der war eher dicht gedrängt. Und da hatte ich da Gelegenheit reinzuschauen in so eine indische Zeitschrift, Indian Express oder was immer. Und dann hat mir gedämmert, es muss hier was ganz Schreckliches passiert sein. Und bekam damit, dass da offensichtlich jemand grausam umgebracht wurde. Und das waren dann auch die Schlagzeilen. Es hatte sich gerade am Tag vorher, den 23. Januar, Folgendes abgespielt. Vielleicht können das einige erkennen mit Adleraugen. Da war ein beliebter Missionar, Graham Staines, mit seinen zwei Söhnen, hat im Bundesstaat Orissa, in diesem Ort Monahapur, hat er so eine Dschungelfreizeit gehabt. Und das war schon eine Art Regelmäßigkeit. Da wussten dann auch Eingeweihte, dass er da mit seinen Kindern zu übernachten pflegt. Und da war dann an diesem Abend Folgendes passiert. Das berichtete ein Augenzeuge, ein ehemaliger Mitarbeiter von OM, Operation Mobilisation. Wieder ein Mob von 50 bis 100 Leuten und einen fanatischen Anführer namens Dara Singh, der schon andere auch umgebracht hat, durch diese Stadt lief oder diesen Ort, die Bewohner bedroht hat, wagt ja nicht herauszukommen. Etliche flohen dann in den angrenzenden Dschungel und dann haben sie über diesen Jeep, dieser Graham Staines war gewohnt, dort zu übernachten mit seinen Söhnen, auch zur Familienzusammenführung, dass er auch Zeit hat für die Kinder, in einen Jeep. Da waren Strohballen angebracht, um die Kälte etwas abzuschirmen, weil um diese Zeit ist es doch noch etwas kühl auch in dieser Gegend. Da haben die Kerosin gegossen und übergossen und diesen Jeep angezündet. Dann wollte natürlich der Graham Staines aus diesem Wagen ausbrechen. Man hat auf ihn eingeschlagen. Es versuchten dann die Kinder, die Scheiben runterzudrehen, aber da waren die Kurbeln bereits zu heiß. Seine beiden Söhne Philip und Timothy. Und dann barsten die Scheibe durch die Hitze. Und da wollten die da nochmal hinaus, wurden mit Stangen zurückgestoßen und dann begannen sie zu brennen. Und dann haben sich Vater und Söhne zum letzten Mal im Gebet umarmt und sind verbrannt. Das hat dann Schockwellen ausgelöst, denn Indien hat jetzt seit ungefähr 3 Jahren eine sehr hinduistisch-nationalistische Regierung. Man hat dann Stunden gebraucht, bis man das der Witwe Gladys Staines beigebracht hat. Und der Herr muss ihr wirklich besondere Kraft gegeben haben, weil das ist ja wirklich keine Kleinigkeit. Diese Nachricht, sie nahm dann ihre Tochter Esther zur Seite und sagte, Esther, wir sind von jetzt an alleine. Und sie hat dann öffentlich erklärt, ich bin erschüttert, aber nicht verbittert. Ich habe den Mördern meines Mannes und meiner Söhne vergeben. Und man spürte der Frau ab, dass das nicht gespielt war. In so einer Krisensituation, da fallen auch die Masken. Da ist man entweder echt oder es bricht alles zusammen. Und das hat dann doch so ein Zeugnis bewirkt, dass ein Hindu-Reporter sogar sagte, wenn das Christentum ist, sollten wir alle Christen werden. Das wurde erzählt bei dem Gedenkgottesdienst am 31. Januar in Bangalore. Und ich war eingeladen worden, in einigen Bibelschulen Vorträge zu halten. Und man wurde ja durch dieses Ereignis direkt hingeführt auf Matthäus 24, Vers 9, also die berühmte Wiederkunftsrede, wo der Herr sagt, sie werden euch überantworten in Trübsal und werden euer etliche töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Also deswegen greife ich Matthäus 23 auf, Matthäus 24 und ich möchte noch den letzten Vers, Matthäus 23, erwähnen. Wir haben ja die 3 Verse vorher den berühmten Klageruf unseres Herrn, wo der Herr sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, Die Propheten steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kindlein sammeln, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter den Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden, also die berühmte Prophetie über die Zerstörung des Tempels. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei der, der kommt. Das ist der letzte Vers von Matthäus 23. Und dann haben wir die berühmte Ölbergrede. Der Herr geht hinweg. Matthäus 24, Vers 1. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, und sie zeigten ihm des Tempels Gebäude. Für mich ist das auch typologisch prophetisch. Er ging hinweg von dem Tempel. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Vorher war ja das die Gegenwart Gottes. Sie sitzen am Ölberg, auch das ist ja nicht zufällig. Wir wissen, dass der Herr ja am Ölberg wiederkommen wird. Und die Frage der Jünger, was sind die Zeichen deines Kommens? Und das wurde ja auch dann im letzten Mitternachtsruf aufgegriffen. Ich nehme an, den meisten bekannt. Fast eine Standardfrage, weil mit der ersten Antwort sagt man das Wichtigste. Was ist die erste Antwort unseres Herrn? Sehe zu, dass euch niemand verführe. Verführung ist die Generalüberschrift dieser letzten Tage, und deswegen ist das ja auch kein angenehmes Thema. Wer gibt schon gerne zu, dass er betrogen, dass er verführt worden ist? Denn, liebe Freunde, wir wollen uns nichts vormachen. Wir sind von Natur aus alle stolzer, als wir es lieb haben wollen, und wir sagen ungern, ich bin betrogen worden. Da braucht es Mut zur Wahrheit. Und deswegen ist das auch kein beliebtes Thema. Dieser Begriff Verführung steht viermal in diesem Abschnitt, und wir wollen uns darauf konzentrieren, aber jetzt diese bekannten Sätze vorlesen von Vers 6 bis 8. Ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgeschrei, seht zu, erschrecket nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere, ein Königreich wieder das andere. Und es werden sein teure Zeiten, Erdbeben hin und her, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Was sind das für Zeichen seines Kommens? Das hat es ja immer gegeben in der unrühmlichen Geschichte des Menschen. Kriege, Kriegsgeschrei, teure Zeiten, Hungersnöte, Erdbeben und dergleichen. Und der entscheidende Satz, und auch das ist ja nichts Neues für die meisten, nehme ich an, ist der Vers 8. Es ist der Anfang der Wehen. Und das ist ein rabbinischer Ausdruck. Man sagt, in der rabbinischen Literatur spricht man von den Wehen des Messias. Je näher die Geburtsstunde dieser neuen Welt kommt, desto mehr werden diese Wehen eben sich einstellen. Und das wissen wir ja auch von den Gesetzen der Schöpfung der Natur. Je näher die Geburtsstunde rückt, desto regelmäßiger, desto heftiger, desto intensiver kommen diese Wehen. Und das ist das Kennzeichen. Und da beginnt man natürlich aufzuhören, hinzuhören in besonderer Weise, oder aufzumerken, richtiger gesagt, wenn man auf einmal liest von Jahrhunderterdbeben im Zusammenhang mit der Türkei. Und dann ein Jahrhunderterdbeben in Taiwan. Es war nicht so stark wie das in der Türkei. Das war, glaube ich, 6,7 auf der Richterskala. Aber für diese Insel Taiwan war das das stärkste Erdbeben. Oder wenn man auf einmal hört von einem Jahrhundertsturm, diesen Wirbelsturm Lothar, mit einer noch nie gemessenen Spitzengeschwindigkeit von, glaube ich, 237 Stundenkilometer im Dezember letzten Jahres. Und dann sprach man ebenfalls von einer Jahrhundertkatastrophe über den Wirbelsturm, der über den Bundesstaat Orissa hereinbrach. Und da sagten die Einheimischen, die Hindus, und ob sie damit recht haben, weiß ich nicht. Aber ich möchte es doch interessanterweise zitieren, wie hier die Nichtchristen geredet haben. Das ist die Strafe Gottes, weil wir den Missionar verbrannt haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Der Parallelbericht bei Lukas erwähnt dann auch noch Seuchen, Leumos. Und dazu nur folgende Bemerkung: Wir haben in den letzten 20 Jahren 30 Krankheiten bekommen, die kannte man früher überhaupt nicht. Man kannte vor 20 Jahren keine Ebola-Seuche, keinen Hatta-Virus oder Lassa-Virus oder Marburg-Virus, und AIDS ist ja offiziell erst 79. 80. Und das wird ja ein ganz potenzieller Killer. Bis zu 6000 Menschen sterben täglich bereits im südlichen Teil Afrikas an AIDS. Und dann Hepatitis C. Da gibt es auch keine Schutzimpfung, breitet sich auch immer mehr aus. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, ich sage es hier ganz offen. Als Jungbekehrter, als ich las Offenbarung 9, von diesen Plagen ward getötet, der dritte Teil der Menschen, und das ist ja auch nicht angenehm, da dachte ich an die Atombombe. Ich glaube das nicht mehr. Wir haben jetzt solche potenzielle Killer, die da eigentlich in den Startlöchern sind, dass sich dieses Szenario, und es steht ja auch wörtlich dort, Plagen, Plage, Schlag, Plage im Grundtext, dass sich das Szenario auch in dieser Form einstellen kann. Ich will da nicht dogmatisch sein, aber ich brauchte nicht unbedingt ein atomares Geschehen. Und dann wird natürlich auch von diesem Bild erwähnt, werden natürlich auch die Verfolgungen zunehmen. Und das Jahr, in dem die meisten Gläubigen umgebracht wurden, seit ungefähr 2 Jahrtausend Kirchengeschichte oder Christenheit, war nicht die schreckliche Verfolgung im Jahre 303 nach Christus durch Diokletian oder die sowjetische Verfolgung, sondern war das Jahr 1998. Es waren, glaube ich, 168.000, die getötet wurden, in erster Linie in den muslimischen Ländern, da vor allen Dingen der Sudan. Und womöglich hat es das Jahr 99 überholt. Also in keinem Jahrhundert wurden so viele Gläubige umgebracht wie in diesem 20. Jahrhundert. Und ich habe hier noch einen Brief von einem Missionar von Indonesien, Werner Janke, vom 6. Januar dieses Jahres. Wir haben es ja mitbekommen, wie da diese Spannungen waren. Man hat zum Dschihad, zum Heiligen Krieg aufgerufen. Und da schrieb er doch bewegend: Wir haben ergreifende Zeugnisse gehört, wie Christen für ihren Glauben unter Todesgefahr den Herrn treu blieben. Sie wurden mit Waffen und Dolchen bedroht und aufgefordert, ihren Glauben abzusagen. Aber sie haben sich zu Jesus bekannt. Einige wurden ermordet, andere kamen frei. Wiederum Matthäus 24, 9, sie werden etliche töten. Einer bekam einen Schuss durch die Lunge, als er das Kirchengebäude bewachte. Er betete: Jesus, hilf mir. Und mit dem Blut aus seiner Wunde zeichnete er ein Kreuz an die weiße Kirchenwand. Danach durfte er zu seinem Herrn heimgehen. In Jakarta wurde ein Bibelschulkomplex von mehr als 1000 Leuten umringt, bewaffnet mit scharfen Messern und Dolchen. In diesem Komplex waren 400 Lehrer und Schüler. Die Gebäude wurden angezündet, die Leute, die fliehen wollten, wurden mit den scharfen Waffen bedroht und mehrere wurden verletzt. 50 Mädchen fanden Schutz dann bei einer Polizeistation. Eine Bibelschülerin wurde ermordet, 4 weitere wurden sehr schwer verletzt. Und so geht es Zeugnis an Zeugnis, Beispiel an Beispiel und von daher kein angenehmes Thema. Und wir haben ja dieses Grundthema biblische Prophetie 2000. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, ich sage es offen, meiner Ansicht nach kommt Verfolgung auf uns zu. Und das ist so wenig erfreulich, dass ich die Reihenfolge meiner Verkündigung abgeändert habe. Ich wollte eigentlich heute über den Sieg Jesu sprechen. Aber damit wir da nicht mit diesen wenig erfreulichen und diesen negativen aufhören müssen, deswegen dies zuerst, so sagen das Negative zuerst und dann das Positive nachher. Aber das habe ich von einem Mann gelernt namens Dave Hunt und wir haben ihn ja inzwischen zur Kenntnis nehmen dürfen, als er sein Buch schrieb, Die Verführung der Christenheit, das gehörte zu diesem Thema. Er hat gesagt, er ist felsenfest davon überzeugt, wir stehen unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu wegen eines Hinweises, den die meisten Evangelikalen nicht beachtet haben, nämlich, dass der Herr das Thema seiner Wiederkunft immer mit Verführung eingeleitet hat. Und dann hat er aufgezeigt in diesem Buch, das meiner Ansicht nach Kirchengeschichte gemacht hat, hoffentlich hört er das nicht und ist unter den Anwesenden, sehen jedenfalls nicht, also jedenfalls hoffentlich versteht das nicht so gut, was alles an Verführung innerhalb der Christenheit läuft. Und dann wurden ja schon 10 Bücher dagegen geschrieben, er wurde ja verdroschen von allen Seiten und dann hat man ihn vorgeworfen, er ist negativ. Und da hat er etwas sehr Bedenkenswertes gesagt. Wir können uns die dickste Konkordanz holen, die Worte negativ und positiv gibt es nicht in der Bibel. Es geht um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht? Und wenn wir nach positiv, negativ, nach diesem Raster beurteilen, dann stehen wir in der Gefahr, dass sich auch eine weitere Voraussagung für diese Endzeit erfüllt, dass uns Gott nämlich kräftige Irrtümer schicken wird, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Man soll es freundlich sagen, wenn mir der Arzt eröffnet, Herr Seibel, Sie haben Krebs, können Ihren Sarg gleich bestellen, das soll man vielleicht etwas anders formulieren. Aber da kann ich ja nicht sagen, ja, das ist negativ und damit wegwischen. Es geht nur um die Frage, stimmt das oder nicht? Und das ist also das entscheidende Kriterium. Und ich möchte jetzt zu dieser Thematik Verführung Folgendes vorlesen. Abgeschrieben aus dem Matthäus-Kommentar von Gerhard Meyer, man sagt vornehmer zitiert, in meinem Buch abgeschrieben. Matthäus 24, und da sagt Gerhard Meyer Folgendes. Es fällt auf, dass Jesus die Warnung vor den Verführern an die Spitze stellt. Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren. Und jetzt könnte ich in Klagelieder einstimmen. Liebe Freunde, kurz zusammengefasst, auch wieder herrlich negativ. Meiner Ansicht nach leben wir heute in der Zeit des Triumphs des Falschen. Es kann gar nicht blöd, töricht, gottlos, pervers, verrückt genug sein, um nicht seine Anhänger zu rekrutieren. Und jetzt ein Beispiel mehr aus dem frommen Bereich. Da war das große TC-Treffen in Stuttgart. Da kamen 80 oder gar 100.000 Leute. Und da sagte Roger Schütz, das war glaube ich 98, gerade um die Silvesterzeit, ich zitiere wörtlich, der Geist Gottes wohnt in allen Menschen. Naja, habe ich mal gedacht, jetzt wissen wir, wo die Glocken hängen. Jetzt wird TC, Roger Schütz, für die Evangelikalen kein Thema mehr sein, denn das ist ja New Age, das ist ja Mystik. Fehlanzeige. Nur positive Kommentare, auch in unseren evangelikalen Zeitschriften. Und da hatte ich schon so einen kleinen Kulturschock, obwohl ich hätte es ja wissen müssen und habe deswegen dann auch eine Art Credo von mir zusammengestellt unter der Überschrift, ich war naiv. Ich dachte, dass solche Aussagen noch Wirkungen haben könnten, aber das war eben eine Wunschvorstellung. Wir haben das Wort Verführung in Vers 4 als Generalüberschrift, in Vers 5, in diesem politischen Bereich, da kann man Einzelheiten nachlesen im letzten Mitternachtsruf. Ich danke für diese Bälle, die man mir ohne Absprache zugespielt hat, kann mir dadurch Zeit sparen und gehe dann gleich zu Vers 11, wo der Herr von den falschen Propheten redet. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und liebe Freunde, wenn der Herr sagt viele, dann werden die schon erfolgreich sein. In der berühmten Bergpredigt, da steht eigentlich das Wort viele nur zweimal, streng genommen nicht ganz zweimal, aber hier diese entscheidenden Stellen. Der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, das Tor ist weit und der Weg ist breit und es sind viele, die darauf gehen. Und das nächste Mal taucht das Wort viele in Matthäus 7, Vers 22 auf, wo der Herr sagt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan und dann sagt er, ich habe euch nie gekannt. Sie werden viele verführen. Ein Kennzeichen wird sein von diesen Strömungen, dass sie so erfolgreich sind. Und wir sind absolut betrogen, haben die Maßstäbe der Welt, dass wir eine Bewegung nach dem Kriterium des schnellen und großen Wachstums deswegen als richtig charakterisieren. Das mag deswegen noch nicht ein Grund sein, dass es falsch ist, aber deswegen anzunehmen, dass es, weil es so schnell um sich greift, von Gott sein muss, das ist ein unerhörter Trugschluss. Müssten wir Moslems werden. Das ist die schnellstwachsende Religion geworden. Von diesem Bild der Wehen, liebe Freunde, lässt sich gerade diese Woge sehr gut aufzeigen. Also die Verführung kommt im pneumatischen Bereich, das heißt im Bereich der Charismen und der Gaben und es begann ja die berühmte Pfingstbewegung im Jahre 1906. Jetzt muss man schon sagen, im vorigen Jahrhundert. Obwohl, da streiten sich auch noch die Geister. Leben wir eigentlich schon im neuen Jahrtausend oder nicht? Der Roger Liebe wird uns dann wieder in Form eines Dia-Vortrags daraus helfen. Und dann dauerte es mehr als 50 Jahre, bis die nächste Woge kam. Man konnte sich darauf einstellen. Und liebe Freunde, das ist wenigen bekannt. Das tragende Kennzeichen der Erweckung von Los Angeles 1906 waren die Weissagungen über die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu Christi. Und zwar in dieser ekstatischen Ich-Form, so spricht der Herr, die das Neue Testament überhaupt nicht kennt. Dies ist der letzte Winter, nur noch 2 Jahre und so weiter. Und das drucken Sie ja heute nicht mehr, denn wir haben ja nicht das Jahr 1908, sondern inzwischen ja schon einige Jahre dazu bekommen, milde formuliert. Aber nach 5. Mose 18, Vers 22 ist das der klassische Test für den falschen Propheten. Wenn er im Namen des Herrn mit dieser Ankündigung, mit dieser Formel etwas voraussagt, es trifft nicht ein, er hat aus Vermessenheit geredet, die muss im Alten Testament gesteinigt werden. Nein, wir haben keinen Mangel an falschen Propheten, so sehr, das möchte ich auch sagen, weil das jetzt so pauschal klingt, das nicht heißen soll, dass in diesen Strömungen nicht treue und liebe Geschwister sind. Wir wollen nicht über die Motive richten, aber die Geister müssen wir prüfen und nicht die Gotteskindschaft absprechen. Ich weiß von etlichen, sitzen auch einige hier, die sind aus diesen Strömungen rausgekommen. Da musste sich keiner noch einmal bekehren. Das waren Kinder Gottes. Aber das ist jetzt ein Thema für sich. Dann begann im Jahre 1960, am 3. April, die charismatische Bewegung, wiederum in Los Angeles. Was aus dieser Ecke kommt, sollte man eigentlich mit größter Vorsicht genießen. Randbemerkung. Deswegen ist wahrscheinlich auch Dave Hunt umgezogen von Kalifornien nach Oregon. Das haben wir noch gar nicht besprochen, dass das ein Grund sein könnte. Und die jetzt im Gegensatz zur Pfingstbewegung, wo das Zungenreden konfessionell beschränkt war, durch alle Konfessionen, Denominationen läuft. Und dann begann 1967 durch das Buch von David Wilkerson, Das Kreuz und der Messerhelden, die katholisch-charismatische Bewegung, deren führender Mann Kardinal Sünens von Belgien gesagt hat, man muss Maria die Mutter aller Charismatiker nennen. Inzwischen ist Sünens gestorben und auch Wilkerson, damit ich das nicht vergesse, hat sich sehr geändert. Er duldet kein Zungenreden mehr öffentlich und auf die Frage, warum, sagt er, es ist immer so disruptive, es ist immer also so unterbrechend, so störend. Wir haben jetzt sogar eine Schule, wo man für wie viel? 1200 Mark in 3 Monaten zur Prophetenklasse ausgebildet wird. Das gab es auch noch nicht in der Christenheit, eine Prophetenschule bei einem gewissen Michael Schiffmann. Und da schreiben sogar diese Weltmenschen, das war eine Meldung in unserer Tageszeitung, man soll dann eben so Gaben des inneren Hörens und Wahrnehmens entwickeln, also wofür dann die Propheten noch Jahrzehnte brauchten, das machen wir jetzt in 3 Monaten. Dann aber zurück zu diesen einzelnen Wellen, dann begann 1980 die dritte Welle durch diese Leute, Yonggi Cho, Peter Wagner, John Wimber und dann kam die Prophetenwelle, die Kansas City Prophets, dann begann die Welle der geistlichen Kriegsführung, der Gebetsmärsche, dann kam der Toronto-Segen, 20. Januar 94, dann kam Pensacola, nicht zu verwechseln mit Pepsi-Cola, also immer kürzere Abstände. Und es hat jemand mal Folgendes zusammengestellt. Die Seelsorgerwelle, die Befreiungswelle, die charismatische Welle, die Lobpreiswelle, die Jüngerschaftswelle, die Gemeindewachstumswelle, die innere Heilungswelle, die Glaubenswelle, die Heilungswelle, die Wohlstandswelle und die Dauerwelle, wenn das so weitergeht. Also das illustriert das doch sehr eindrücklich, dieses Bild der Wehen. Immer kürzere Abstände, immer intensiver werden dann auch die Verführungen sein. Und immer diese Weissagungen, es kommt die große Erweckung über Europa und so weiter. Nun, dass ich nicht falsch verstanden werde, es gibt wirklich Landstriche, gerade auch wo Verfolgung ist, Sudan, China, da sind erweckliche Aufbrüche, ist natürlich auch viel Verführung und Vermischung dabei. Das ist ja das Problem in diesen Ländern der dritten Welt. Viele Bekehrungen, aber wenig Gemeindeleiter, wenig Bibellehrer. Ich sage dann meinen Freunden aus diesen Strömungen, ja, das ist ja merkwürdig. Ihr redet ständig von der großen Erweckung. 1970 hatte Deutschland 3 Moscheen, jetzt haben wir mehr als 2200 Moscheen und muslimische Gebetshäuser und jede Woche kommen 3 bis 4 solcher Gebetshäuser dazu. Was ist das für eine Erweckung? Die Antichristen bauen ihre Tempel. Wir haben ja tatsächlich eine Erweckung, aber wir sind Augenzeuge, liebe Freunde, einer New Age, einer Okkulterweckung und das ist wiederum kein angenehmes Thema, wiederum wunderbar negativ. Die Verführung liegt also im pneumatischen Bereich und wir wissen ja Folgendes aus diesem Buch der Offenbarung, das zeigt ja manche Dinge wie so die Spitze eines Eisberges. Vielleicht können wir uns merken, dass es 4-mal im Buch der Offenbarung heißt und sie taten doch nicht Buße, das ist auch nicht erfreulich für die Verkündiger. Über Unzucht, Morde, Zauberei, Dieberei, das ist ja immer mehr diese Generation. Und 4-mal sie lästerten Gott. Das nimmt ja ständig zu. Diese Gotteslästerung. Und dann kommt der große Einheitszug. Die Welteinheitskirche, die Welteinheitsregierung, die weltweite Wirtschaftsform. Und von daher gehört es ebenfalls in dieses Mosaik, dass am 31. Oktober letzten Jahres wiederum in dieser traditionsreichen Kirche Augsburg, wo die Confessio Augustana unterzeichnet wurde, jetzt die gemeinsame Erklärung unterschrieben wurde und dies ein weiterer Schritt ist, das Ärgernis der Kirchenspaltung zu überwinden. Und dann hat man sich darauf geeinigt, die katholische und die protestantische Kirche glauben beide durch an Errettung durch Gnade allein. Und das sind reine Worthülsen. Man merkt, es geht den Leuten überhaupt nicht mehr um die Wahrheit. Es geht ihnen einfach um die Einheit. Einheit um jeden Preis. Wie ein Zeitkritiker, dieser Stefan Holthaus, in seinem Trend 2000 sagt, der Kampf um die Wahrheit ist für die postmoderne Generation mega out. Gefragt ist das Wohlfühlklima. Lasst uns alle eins sein. Und wir, die wir noch versuchen, mit biblischen Lehren zu kommen, wir sind Querdenker. Wir sind lebende Fossilien. Und das, obwohl ja der Papst im selben Jahr dann das Heilige Jahr ausgerufen hat und dann 4 Tore eröffnet in Rom, durch die man gehen kann. Und der Dave Hunt und ich, wir sind schon überlegen, welches Tor wir dann durchwandern werden, damit uns der ganze Ablass dann im Fegefeuer lassen wird. Also es hat sich nichts geändert. Deswegen begann ja die Reformation. Ja, und dann stand in der ersten Nummer der Idee dieses Jahres, um nicht zu sagen Jahrtausends, Billy Graham wurde gefragt, er ist ja doch der berühmteste Evangelist, wen würde er als den Mann des Jahrhunderts, christlichen Mann des Jahrhunderts bezeichnen? Und dann sagte er Johannes Paul II. Und dann ist man schon etwas fassungslos und auch dazu kann uns unser Bruder Dave mehr Details geben. Der Mann trägt ja auch das Kapulier, damit er sozusagen die Zeit im Fegefeuer abkürzen kann. Er hat die Kugel, die auf ihn abgefeuert wurde, am 13. Mai 1981, der hat er vergolden lassen und der Maria von Fatima geweiht, weil die Marienerscheinung von Fatima war am 13. Mai 1917 und hat es immer von dieser Datumsgleichheit auf den Einfluss der Maria zurückgeführt, dass er da bewahrt wurde. Ja, liebe Freunde, nach meiner Bibel ist das Götzendienst, milde formuliert. Er ist ja voll der Maria ausgeliefert, totus tuus, ganz der Deine ist sein Motto. Und es ist unglaublich, die Faszination, die dieser Mann ausübt. Und wir haben ja jetzt gehört von Billy Graham und jetzt sind wir hier aktuell im evangelikalen Lager. Und jetzt muss ich doch etwas vorlesen, denn es hat sich ja in der Schweiz, in Lausanne, vor kurzem ja diese Expo ereignet. Und da sind ja sehr viele gekommen, ich glaube 80.000 oder was. Und gilt ja als evangelikal. Und hier die Zitate eines Beobachters. Und man merkt, wenn man die Stellungnahme von diesem Mann liest, der hat keine Freude am Kritisieren. Wollte es auch gar nicht. Er schreibt auch sehr freundlich. Und von da umso glaubwürdiger. Nie vorher wie hier ist mir so deutlich geworden, dass der Geist der charismatischen Bewegung in die katholische Kirche führt. Und lasst mich dazu noch ein Zitat geben, das ist jetzt schon älter, von einem Jesuiten namens Ritzhaupt. Er erlebte seine Umkehr oder Bekehrung bei den ignatischen Exerzitien. Ignatius von Loyola war der Gründer des Jesuitenordens. Und er hat diese Visualisierungstechnik in seinen Exerzitien da entwickelt. Und da haben mir gerade die Bücher von Dave Hunt neuen Einblick gegeben, besonders Verführung der Christenheit, was diese Visualisierungen bedeuten. Aber wir haben noch ein anderes Buch da, das das aufzeigt. Das ist nämlich der kürzeste Weg in die Geisterwelt. Und er erlebte eine Art geistliches Erdbeben, dieser Fred Ritzhaupt. Und das hat etliches bei ihm auf den Kopf gestellt. Das war sozusagen seine Bekehrung. Und jetzt Zitat, und das wurde noch groß da in der Zeitschrift Charisma in der Sonderausgabe herausgebracht. Durch viele Kontakte, vor allem auch im Ausland, wurde mir bewusst, dass sich meine Exerzitienerfahrung lückenlos in das einfügen lässt, was weltweit heute als ein geistgewirkter Aufbruch innerhalb der Christenheit festzustellen ist. Also er sagt ganz offen, der Geist des Ignatius von Loyola, der Exerzitien, der Geist der Gegenreformation ist der Geist der charismatischen Bewegung. Und da freue ich mich als Österreicher natürlich besonders, denn mein Heimatland war ja mal 97% reformiert und dank der Jesuiten begann die Gegenreformation und man hat die Gläubigen mit Stumpf und Stängeln unwahrscheinlich grausamer Weise ausgerottet, ausgetilgt. Zurück zu dieser Stellungnahme zur Expo 2000 in Lausanne, um diesen Jahres, um nicht zu sagen Jahrtausendwechsel, nie vorher wie hier ist mir so deutlich geworden, dass der Geist der charismatischen Bewegung in die katholische Kirche führt. Hier ist die Basis gegeben, auf welche sich alle Bewegungen, Denominationen und Ideologien finden können. Eine Basis, in der nicht Theologie, sondern eine menschliche Toleranz, Erlebnisse und das gemeinsame Gebet verbinden. Der Geist dieser neuen Einheit ist der Geist der charismatischen Bewegung. Wer sich in diese Einheit einfügen will, muss sich verändern und diesen ändern lassen und diesen Geist annehmen. Er kann nicht bleiben, wie er ist. Das wachsame Prüfen und Unterscheiden anhand der Schrift ist geistlicher Rassismus. Solche Ausdrücke sind da gefallen. Man soll sich entschuldigen, falls wir negative Gedanken hatten, kritische Einstellungen zu anderen Denominationen, vor allen Dingen zur katholischen Kirche. Und ich nehme an, dass die meisten diesen Namen John Wimber kennen. Er war ja auch öfters in der Schweiz. Und er hat den Erzbischof von Anaheim aufstehen lassen und er hat sich im Namen aller Protestanten entschuldigt dafür, was sie über die katholische Kirche gesagt und die katholische Kirche verlassen haben. Ihr wisst ja, was den Protestanten passiert ist, der Protest ist weg und die Tanten sind geblieben. Sie haben ihren Namen davon, dass sie mal gegen Rom protestiert haben und das kann man kaum noch wahrnehmen. Überholen jetzt zum Teil Rom schon in gewissen Bereichen. Das wachsame Prüfen und Unterscheiden anhand der Schrift ist geistlicher Rassismus und somit Sünde, worüber Buße getan werden muss. So war es im Plenum am Samstagmorgen des 1. Januar. Also wurde gleich dieses neue Jahr eröffnet. Das andere Evangelium, von dem Paulus war in Galater 1, 8 bis 9, kann aber nur anhand der biblischen Lehre erkannt werden. Liebe ohne Wahrheit führt in die Schwärmerei und das ist es, was hier geschieht. Ich fühlte mich in den Tagen in Lausanne sehr allein und war froh zu erfahren, dass auch andere Aussteller gesagt haben, dass sie hier in Zukunft nicht mehr mitmachen können. Vorbei sind die Zeiten eines Martin Lloyd-Jones, der noch gesagt hat, ihr, die euch freut über die Annäherung an die Kirche Roms, let me solemnly warn you, lasst mich euch eindringlich warnen, ihr verachtet das Blut der Märtyrer. Und dafür, diese Freiheit, die uns die Väter erkauft haben, zum Teil noch mit ihrem Blut, die wird heute zum Schleuderpreis für eine seelische, gruppendynamische, schwärmerische, mystische, apokalyptische, endzeitliche Einheit verworfen. Und wir sind dann die Quertreiber. Ein Teilnehmer bei dieser Expo war Martin Bühlmann. Jedenfalls beim Podiumsgespräch am 29. Dezember letzten Jahres. Und das gehört für mich auch zu diesen Überschriften, ich war naiv. Ich habe ihm von ihm hier seine Zeitschrift aufgestellt. Schweizerdeutsch. Ihr wisst ja, ich bin Österreicher, meine Frau ist Schweizerin, wir wohnen in Deutschland, bekehrt aber mich in Belgien durch einen Amerikaner, also es ging etwas international zu. Und mir hat einmal so ein Schweizer erklärt, was hat er mich so angelächelt, was ist das Gegenteil von Österreich? Was heißt das? Geistreich. Womöglich ein Wort der Erkenntnis. Bei mir hat man jetzt schon gesagt, dass Kärnten eine neue Hauptstadt bekommen hat namens Hyderabad, aber gut. Das ist nicht unbedingt unser Thema. Und in dieser Zeitschrift aufgestellt, da bringt Martin Bühlmann, und meines Wissens hat er die größte und schnellst wachsende Gemeinde, diese Basileia Bern in der Schweiz, und deswegen ist es ja auch aktuell, die 10 Symptome des Toronto-Segens, die ich jetzt hier nicht auflisten möchte, vielleicht nur noch eines, prophetisches Reden. Dieses Phänomen tritt auch auf, wenn niemand zuhört. Liebe Freunde, liebe Geschwister, eine Weissagung, die niemand hört, ist keine Weissagung. Sie ist immer zur Erbauung des Nächsten. Sie ist eine Art geistliche Selbstbefriedigung. Aber jetzt Zitat. Es scheint außerdem, dass diese Manifestationen, nämlich des Toronto-Segens mit diesen Lachen, Umfallen und was hat er da nicht alles noch aufgelistet, Zucken, Schreien, Brüllen, Betrunken sein, Weinen, Lachen, Schütteln, naja, gelegentlich bei Menschen auftreten, die in keiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus stehen. Solche Menschen haben von einem tiefen Frieden, andere von einem mit dem Flash beim Drogenkonsum vergleichbaren Erlebnis ohne Nebenwirkungen erzählt. Und hier sagen sie selber, wie das die gleichen Phänomene hat. Die Droge und dieser Toronto-Segen. Und es haben Weltmenschen gesagt, ich sage es jetzt so etwas pauschal, nochmals, wir wollen zwischen Person und Lehre trennen und es sind in diesen Strömungen oft ganz fein, oft ganz brennende Geschwister, besser oft als wir selber, die oft enttäuscht sind durch das, was in diesen traditionellen Kreisen zugeht, wo es oft so eine Wärme ist, dass man den Mittelgang Schlittschuh entlangfahren kann und dann eben in diesen Kreisen Wärme suchen und dann buchstäblich auch bekommen. Wenn man da zeitlang auf dem Boden rollt, dann wird es einem schon warm mit der Zeit, kann ich mir gut vorstellen. Und eben oft enttäuscht sind. Und es sagte eine weltliche Zeitschrift über die charismatische Bewegung, sie ist eine LSD-Bewegung. Und jetzt ist das zu erklären, dass auch Ungläubige die gleichen Phänomene haben, die gleichen Symptome wie Gläubige im Zuge des Toronto-Segens. Da hätten sie ja hellhörig werden müssen. Und jetzt, was wird zitiert? Wir werden stärker die Verheißung in Joel erinnert und Apostelgeschichte 2, 17 bis 21. Der Geist Gottes soll auf alles Fleisch fallen, was für uns so viel bedeutet wie auf alle Menschen. Und jetzt hört, es besteht nicht notwendigerweise eine Voraussetzung des Glaubens. Das muss man sich mal vorstellen. Hier spätestens hätte man rufen müssen, Anathema Estor, Galater 1,8, ein anderes Evangelium. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Herr sagt von dem Heiligen Geist, die Welt kennt ihn nicht und sieht ihn nicht. Und ich dachte, nun jetzt wird es Reaktionen geben. Fehlanzeige. Gefragter Mann bei Podiumsdiskussionen. Die geistlich AIDS-kranke Truppe. Wir leben im Zeitalter der 9. Seligpreisung. Selig sind die, alles tolerieren, denn sie werden für nichts zur Verantwortung gezogen. Das ist das Credo dieser Generation geworden. Entschuldigt, wenn ich da etwas die Voraussagen von unserem Bruder Malgo erfülle und etwas scharf werde. Ich wollte nicht, dass er als falscher Prophet dasteht und deswegen habe ich mich hier etwas mitreißen lassen. Was, noch 10 Minuten? Ich bin ja erst in der Einleitung. Ach du liebe Leute. Oh, oh, oh. Zitat aus der Zeitschrift Fest und Treu vom Bühne. Die Evangelikalen sind nun schon so lange den Weg des Kompromisses gefolgt, dass sie nahezu jedes geistliche Anliegen verloren haben. Führende Evangelikale sind zu blinden Blindenführern geworden und wer ihrer Führung folgt, steht in Gefahr, in die ökumenische Grube zu fallen. Und Dr. Georg Hundemann in seinem lesenswerten Buch Die Selbstzerstörung des Christentums überwinden, er schreibt von, Zitat, der postmodernen Manipulation des Christlichen durch Stimulierung der Emotionalität. Wir haben eine neue evangelikale Generation, die durch die Macht des Bildes vom Auge und nicht vom Wort her geprägt ist. Das Evangelium verbindet sich aber im Neuen Testament immer mit Akkur, mit Hören. Und dann kommen wir, und das wäre eigentlich der Hauptpunkt, und das ist ja jetzt schon hier schon mehr oder weniger die Landeschleife, in Vers 12, die Lutherbibel sagt, weil der Unglaube wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wörtlich die Anomia, die Gesetzlosigkeit. Und das ist das, was sich erschreckend entfaltet. Ich weiß nicht, wie weit man das jetzt so gut noch erkennen kann. Das war vom Januar letzten Jahres im Spiegel Spezial. Der Leitartikel Volk ohne Moral, schrieb uns der Spiegel. Und vielleicht kann man das sehen, da ist noch die Biedermannsmaske und dahinter die Maske Luzifers. Und damit hat eigentlich das zusammengefasst, was läuft. Es offenbart sich immer mehr die ungeschminkte Maske der Gesetzlosigkeit, der Diabolik. Und ich sage meinen Freunden in der charismatischen Bewegung, der wahre Gradmesser geistlicher Kraft, weil sie immer von Erweckung reden, ist nicht Zeichen und Wunder, die haben wir am Ende der Tage auch die falschen, sondern ist immer auf moralisch-ethischem Gebiet das erste Symptom, wenn du und ich die Furcht Gottes verlieren, ist Unzucht, Hurerei oder Ehebruch. Und da sage ich ja, ihr redet ständig von Erweckung und wir haben einen Bundeskanzler, der im Guinness-Buch der Rekorde steht, als der meistgeschiedene Bundespräsident weltweit. Und als er bei der Mercedes-Belegschaft eingeladen war, unser hochgelobter Gerhard Schröder, und gefragt wurde, warum er keinen Mercedes fährt, sagte er, ja, ich bin schließlich mit der vierten Frau verheiratet. Und da passt ein Audi, der hatte als Logo diese vier Ringe, viel besser zu mir. Und da haben die gelacht und damit war die Sache vom Tisch. Und unser Joschka Fischer, der Außenminister, hat ebenfalls bereits die vierte Frau. Und das, liebe Freunde, was jetzt immer mehr auf uns zukommt, ist diese Perversion der Moral. Das ist so schlimm geworden. Die Türken nennen Deutschland die Pornokratie. Und liebe Freunde, das muss ich doch noch bringen. Mir haben die Geschwister in Indien erzählt, für die Hindus ist und die Moslems das Christentum die schlimmste und die schmutzigste Religion geworden. Ich fragte, wieso? Das Christentum hatte doch mal einen guten Ruf. Und da sagten sie, das hängt zusammen mit dem Fernsehen. Und Bill Clinton, füge ich jetzt hinzu. Die haben auch einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung und haben so riesige Salatschüsseln, also Satellitenschüsseln heißt das, auf ihren Dächern stehen. Und da bekommen sie die westlichen Sender. Und alles, was westlich ist, und weiß, ist für den Hindu automatisch christlich. Und was sehen Sie da? Sodom und Gomorra. Das indische Fernsehen ist so wie unseres vor 2-3 Jahrzehnten. Nach außen hin hat der Asiat immer noch eine hohe Schamschwelle. Das Wort Homosexualität nimmt er gar nicht in den Mund. Und dann sagen die, seht ihr, das sind die Christen. Unser Hinduismus, unser Islam ist die viel bessere Religion. Und der Schaden, den Bill Clinton angerichtet hat, der dann am Sonntag mit der Bibel unter den Arm in den baptistischen Gottesdienst geht, das haben die natürlich diese ganze Heuchelei durchschaut. Denn kein Mann hat für die Homosexuellen so viel getan wie Bill Clinton. Allein ungefähr 200 ins Weiße Haus eingeführt, gegen den Widerstand des Senats durchgesetzt, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein praktizierender Homosexueller als offizieller Botschafter nach Luxemburg geschickt wird. Nach Indien und Pakistan sollte er die lieber nicht schicken. Er hat Rumänien die Maisbegünstigungsklausel angeboten, wenn sie aufhören, Homosexualität zu bestrafen. Und es kommt ja jetzt in Deutschland, kommt der Gleichstellungsparagraf. Und das weiß ich von der Zeitschrift Topic. Diese EU-Satzungen, die fertig sind und die uns übergestülpt werden, wenn ich mich richtig entsinne, noch dieses Jahr. Und dann sind Homosexuelle besonders geschützt. Der Grund, warum es in Deutschland dieses Antidiskriminierungsgesetz oder dieses Gleichstellungsgesetz von Hetero- und Homosexualität noch nicht verabschiedet wurde, ist, weil es geht in Schwulen- und Lesbenverbänden zu wenig weit. Und wenn wir dann aufstehen und sagen, Homosexualität ist Sünde, und so einen Fall hat es ja schon gegeben, da hat ein Parlamentsabgeordneter in einem Radiointerview gesagt, Homosexualität ist Sünde, oder in Holland war es, da wurde er zu 1200 Gulden bestraft. Er ging dann zur nächsten Instanz, und für mich ist das das Ende der Gewissensfreiheit. Und deswegen glaube ich, dass da Verfolgung auf uns zukommt. Und weil unsere Schwärmer manchmal sagen, ach, es war schon immer so. Liebe Freunde, wenn diese Gleichstellung kommt, dann geschieht etwas, was es in der Geschichte der Menschheit oder des christlichen Abendlandes, was immer man sagen will, noch nie gegeben hat. Denn die Griechen, die als das perverseste Volk all das toleriert haben, auch sie haben es nicht als normal akzeptiert. Sie haben es toleriert, aber nicht als normal akzeptiert. Dann wird das erste Mal in der Geschichte der Menschheit etwas normal erklärt werden, was für alle Zeiten die Menschen wussten, nicht normal ist. Und das muss ich doch noch erzählen, das erzählte meine liebe Schwester, ältere Frau, und sie erzählte mir von ihrem Vater. Das war ein sehr gottesfürchtiger Mann, tiefgläubiger Mann, und er war von Hitler sehr angetan. Und ich werde nicht vergessen, wie sie mir erzählte, er kam am 9. November 1938, leichenblass nach Hause und sagte, jetzt ist Deutschland verloren. Es war die Reichskristallnacht und er hatte so viel biblische Substanz, dass er wusste, wenn wir uns an den Juden vergreifen, dann ist es vorbei. Und liebe Freunde, wenn diese Gleichstellung kommt, dann sollten wir wissen, das ist das Ende dieser Generation. Das ist das letzte Sterbesignal. Und auch solche Sätze werden dann nicht mehr öffentlich, womöglich ungestraft, gesagt werden können. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Verfolgung auf uns zukommt. Der Herr kann aber auch all das verwenden, dass Menschen neu angesprochen werden. Ihr habt vielleicht gehört von dieser Ermordung von dieser Cassie Burnell am 20. April letzten Jahres in Littleton, Colorado. Ich weiß das Datum deswegen, weil das war der Geburtstag Hitlers, 20. April. Und dann haben sie ja diese Trenchcoat-Killers gefragt, glaubst du an Gott? Und sie hat gesagt, ja, und in demselben Moment hat man ihr ins Gesicht geschossen. Und bei ihrer Beerdigung, sie hatte, ohne die Folgen zu wissen, kurz vor ihrem Tode ihr Zeugnis auf Video aufgenommen, hat man dieses Video abgespielt und CNN, Cable Network News, hatte noch nie so viele Einschaltquoten wie bei dieser Beerdigung. Nicht beim Golfkrieg, nicht beim Balkankrieg, sondern bei dieser Beerdigung. Und man schätzt, dass dadurch Tausende zum Glauben gekommen sind. Es kam durch diese Ereignisse eine ganz neue Furcht Gottes, besonders über diese jungen Leute von Littleton, Colorado. Sie merken, die Sache ist kein Spiel. Es kann womöglich schneller vorbei sein, als man denkt. Und es war eine ganz neue Hinwendung zu dem Herrn. Und ich hörte ihren Jugendpastor im Moody Bible Institut sprechen. Und es haben Leute gesagt, sie brannte doch so für den Herrn. Wieso musste sie mit 16 sterben? Und da sagte er, sie hätte wahrscheinlich, auch wenn sie 60 Jahre alt geworden wäre, nie so viel erreichen können, wie durch ihr Zeugnis, durch ihr Bekenntnis zu dem Herrn, für das sie ihr Leben gegeben hat. Das Blut der Märtyrer, sagte der berühmte Kirchenvater Tertullian, ist der Same der Kirche. Möge der Herr schenken, dass wir bereit sind, das, was meiner Ansicht nach auf uns zukommt, wir haben ja dieses prophetische Thema, dass wir dafür gerüstet sind, unseren Herrn nicht verleugnen. Und die Bibel sagt auch, wenn ihr dies alles seht, erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.